Ja, am Anfang habe ich ja schon über das heutige Predigtthema gesprochen. Es geht um Johannes den Täufer. Und ich werde den Predigttext lesen. Lukas 3, die Verse 1 bis 18. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiphas Hohepriester waren, da geschah das Wort des Herrn zu Johannes, dem Sohn des Zacharias in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann den Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach: Was sollen wir nun tun? Er antwortete aber und sprach zu ihnen: Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm: Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihm: Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen: Was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemanden Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Als aber das Volk voll Erwartung war und alle dachten in ihrem Herzen, ob Johannes vielleicht der Christus wäre, antwortete Johannes und sprach zu allen: Ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Wurfschaufel und er wird die Spreu vom Weizen trennen und den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Und mit vielen anderen mehr ermahnte er das Volk und predigte ihm. Ja, manchmal bleiben ja die biblischen Texte weit weg von uns, weil sie sehr schwer zu verstehen sind. Aber eine Sache wird sofort deutlich, wie fasziniert die Menschen von Johannes sind. Und darum soll es zuerst gehen. Ein Mensch, der fasziniert, dann ein Mensch, der polarisiert und dann ein Mensch, der überwindet. Ich komme hier durcheinander, weil ich hier zweimal drücken muss. Genau. Ja, und Johannes hat fasziniert. So, dass der Evangelist Lukas etliche Jahrzehnte später noch ganz genau sagen kann, wann Johannes anfing zu predigen. Der kann das ganz genau historisch einordnen. Lukas geht es dabei natürlich nicht um Johannes, sondern um Jesus. Aber auf alle Fälle, die Resonanz auf das Auftreten von Johannes, das war enorm. Und in unserem Predigttext ist davon die Rede, wie die Menschen zu ihm in die Wüste kommen. Und das waren wirklich breite Teile der Gesellschaft, die zu ihm kommen. Und diese Faszination, die beschränkt sich nicht nur auf Judäa. In der Apostelgeschichte ist später von Anhängern des Johannes aus Ephesus die Rede. Die gab es mit Sicherheit nicht nur dort. Und auch der jüdische Historiker Josephus erwähnt Johannes in seinen Schriften. Ja, wir können das nachvollziehen, dass Johannes auf so eine große Resonanz trifft, weil das ist heute auch so in der Mediengesellschaft, der es um Authentizität geht. Und Johannes ist authentisch. Vor kurzer Zeit gab es ja auf dem Sender Netflix eine Doku über den Rapper Haftbefehl. Und es gab so einen Blick hinter die Kulissen mit den ganz persönlichen Herausforderungen, vor denen er steht und mit den Problemen, mit denen er zu kämpfen hat. Das ist auf eine ganz große Resonanz gestoßen. Ja, die Gesellschaft, da geht es um Authentizität. Und das macht auch einen Großteil des Erfolgs so von Formaten wie YouTube aus. Umso mehr, weil die politischen Institutionen kritisch gesehen werden. Wir wünschen uns heute auch so einen Johannes. Einer, der es schafft, das Ruder herumzureißen. Und das macht aus meiner Sicht auch einen Großteil der Faszination für die AfD aus, dass den Politikern der etablierten Parteien nicht zugetraut wird, eine Lösung zu finden. Ob die AfD dann tatsächlich in der Lage wäre, diese Lösung zu finden, sei dahingestellt. Aus der gleichen Diagnose heraus haben schon einmal Menschen einer extrem rechten Partei ihre Stimme gegeben. Und wie es ausging, ist ja bekannt. Ebenso aus einer Unzufriedenheit mit der Politik heraus ist auch der Erfolg der Klimaschutzbewegung zu sehen. Erfolg dahingehend, dass wir Menschen ohne politisches Mandat Gehör in der Gesellschaft finden und so Einfluss nehmen. Die man auch kennt, egal wie man jetzt zu ihnen steht, wieder wie Luisa Neubauer oder Carla Rensma. Unsere Gesellschaft sehnt sich nach klaren Worten. Ja, klare Worte kommen auch von Menschen wie Friedrich Merz. Jemand, der Position bezieht. Sein Problem, er hat einen gewissen Wohlstand, er ist reich, er hat sonst seinen Lebenswandel mit Privatjet und so weiter und das wird ihm dann vorgehalten und dann beißt sich das manchmal so ein bisschen. Bei Johannes damals ist das nicht das Problem. Er ist ein Asket, er hat eine sehr hohe Glaubwürdigkeit und das wünschen wir uns auch. Dass Menschen nicht immer nur meckern und auf die anderen zeigen, sondern sich die Frage stellen, was sollen wir tun? Und die Menschen, die sind getroffen. Und die Menschen, die billigen dem Johannes eine Kompetenz zu, wenn sie ihn diese Frage stellen. Und das merkt man auch daran, wer ihn diese Frage stellt. Also die Zöllner und die Soldaten, das sind nach Meinung der damaligen Öffentlichkeit die Menschen mit den härtesten Gewissen. Also wenn die Geschichte heute spielen würden, dann würden die Manager und Investmentbanker zu Johannes kommen und fragen, ja, was sollen wir tun? Gerade diese Menschen, die fühlen sich angesprochen. Und das Besondere an den Antworten von Johannes ist, dass er diesen Menschen nicht ihren Beruf verbietet. Also die dürfen Zöllner und Soldaten bleiben. Was Johannes von den Menschen fordert, ist nichts Unmögliches. Und was Gott heute von uns, auch von mir, an Veränderung fordert, ist ebenfalls menschenmöglich. Es geht darum, die von Gott anvertrauten Dinge nicht zu missbrauchen. Und das gilt für uns heute im Umgang auf der Arbeit ebenso wie im Privaten, gegenüber unserem Eigentum, ebenso wie gegenüber unseren Kindern, unseren Freunden oder auch den altgewordenen Eltern. Ja, wir sollen Vater und Mutter ehren, aber es heißt eben auch im Epheserbrief, dass wir unsere Kinder nicht zum Zorn reizen sollen. Ja, es gibt heute viele ältere Menschen, die sich darüber beschweren, dass die Kinder sich nicht ausreichend um sie kümmern, aber ja, man kann ja auch mal fragen, wie sie sich selbst früher ihren Kindern gegenüber verhalten haben. Johannes, der ist Pragmatiker, dem geht es um den Alltag, um das tägliche Zusammenleben und nicht um eine fromme Selbstquälerei, nicht um so eine Selbsthingabe, um der Hingabe willen, nicht um leere Selbstkasteiungsrituale. Also er selbst lebt zwar einen alternativen Lebensstil, wir würden heute sagen, das ist ein Öko, also es war mit Sicherheit so der erste Öko, aber er ist kein vertrockneter, wirklichkeitsfremder Asket, der vom wahren Leben keine Ahnung hat. Also Johannes, das ist kein Spielverderber, der irgendwie nur so eine enge Welt hat und dann seinen Anhängern auch das Leben klein macht. Ja, und das merken die Menschen. Die merken, dass ihnen hier jemand gegenüber sitzt, der zwar klare Worte spricht, der auch harte Worte spricht, der es aber gut mit ihnen meint. Also, Johannes, das ist kein Moralprediger, sondern das ist ein Bußprediger. Ihm geht es nicht nur um eine bloße Verhaltensänderung. Also und zwar erst in dem Augenblick, als die Menschen zu ihm kommen, da rückt er mit Verhaltensregeln raus. Also ihm geht es zuerst darum, dass Menschen umkehren und dann erst um die Buße. Ihm geht es darum, dass Menschen erkennen, dass sie am Tag des Herrn nicht in den Augen Gottes bestehen können. Johannes geht es darum, dass Menschen merken, dass sie dem Sinn ihres Lebens als Bäume Früchte zu bringen, dass sie dem noch nicht nachgekommen sind. Johannes geht es darum, dass die Leute merken, dass es 5:12 ist. Ihm geht es darum, dass Leute aussteigen und nicht weiter auf dem Vulkan tanzen. Die Leute damals ließen sich taufen, weil sie merkten, dass ihr Leben bis zu diesem Zeitpunkt in den Augen Gottes den Tod verdient hätte. Und da ertränken sie es gleich, symbolisch. Sie verneinen damit ihr eigenes Leben, wie es der Theologe Helmut Gollwitzer einmal sagt. Und sie geben sich damit Gott ganz hin und vertrauen sich ihm an. Und durch die Taufe zur Vergebung der Sünden wird den Menschen von Gott durch Johannes eine neue Perspektive ermöglicht. Und der Mensch bleibt so nicht bei sich selbst stehen. Also Buße, Umkehr, das ist kein Selbstzweck, der dann doch wieder irgendwo sagt, Mensch, ich bin in Buße richtig gut. Buße hat immer eine klare Richtung. Buße bereitet dem Herrn den Weg und ebnet das Erhabene und Hochmütige ein und erhöht das Demütige, Niedrige. Ja, Johannes sieht ja etwas, was seine Mitmenschen nicht sehen. Und von daher ist er eben nicht so mit den üblichen schwarzmalenden Propheten zu vergleichen. Und von denen gibt es ja heute auch noch eine Menge. Also der Johannes, der könnte es sich auch einfach machen. Also die Leute, die sind unzufrieden unter der Herrschaft der Römer. Und diese Leute, die sind auch unzufrieden mit den Verantwortlichen des Judentums, weil die immer wieder so faule Kompromisse mit den Römern eingehen müssen. Und ja, dann sagen die, Mensch, was haben wir von denen schon zu erwarten? Und der Johannes könnte sagen, ja Mensch, die da oben, die sind wirklich ganz schlimm. Aber der Johannes, der sagt nicht, es hat keinen Zweck mehr, alles zu spät, verkriecht euch in eure Bunker, sondern Johannes sagt, es gibt Hoffnung. Und der Johannes sagt, es gibt Hoffnung in einer Situation, wo die Leute eigentlich keine Hoffnung haben. Johannes sagt, es wird gut werden, aber du musst dafür bei dir selbst anfangen. Und darum tauft Johannes die Menschen, weil er die Möglichkeit eines Neuanfangs sieht. Weil Johannes eine Zukunft sieht, wo bis jetzt nur Verzweiflung geherrscht hat. Weil er eine Alternative zu dem ständigen menschlichen Streben nach Selbstverbesserung sieht, die doch immer wieder stecken bleiben wird und immer wieder scheitert, so wie wir mit unseren ganzen Selbstoptimierungen. Und das wünschen wir uns ja heute auch. Menschen, die in der Lage sind, unser Herz anzurühren. Dass wir in der Lage sind, einen Weg zu erkennen, den wir gehen können. Menschen, denen wir vertrauen, so dass wir nach deren Meinung fragen, was wir machen können. Und das ist der Traum von jedem, der hier vorne steht und predigt. Egal, ob das jetzt Alison oder Jürgen sind, als ehemaliges Pastoren-Ehepaar, der Gemeinde als Gastprediger oder jemand anders aus unserer Mitte oder auch ich, dass Menschen hinterher fragen, ja, was soll ich tun? Und nicht schade, dass heute X oder Y nicht da war. Die Predigt hätte ihm oder ihr gut getan. Denn es ist ja so, auch heute gibt es noch Hoffnung. Auch heute gibt es noch eine echte Alternative. Wir leiden ja immer unter dem Zwang der Verhältnisse, unter der scheinbaren Ausweglosigkeit, unter dem Gefühl, mit unserem Leben auf der Autobahn in einer falschen Richtung unterwegs zu sein, aber keine Ausfahrt zu finden. Und ich bete, dass sich auch heute hier in unserer Gemeinde immer wieder Menschen wie Johannes finden, die uns in unserem Herzen erreichen, dass sich jeder von uns fragt, was er persönlich tun kann. Der zweite Punkt, ein Mensch, der polarisiert. Es ist ja nicht so einfach mit dem Herzen erreichen. Und es ist ja auch so, Menschen, die authentisch sind, das finden wir einerseits toll, aber Menschen, die authentisch sind, die polarisieren eben auch, weil sie Klartext reden, weil sie eine Angriffsfläche bieten, weil sie keine Rücksicht nehmen auf Gefühle, weil sie klare Prioritäten setzen, die die Zuhörer nicht ohne weiteres teilen. Ich habe vorhin von Menschen gesprochen, die man von ihrer Stellung her heute mit Johannes halt vergleichen könnte. Also die keine Entscheidungsträger sind, die nicht wirklich Macht haben, die aber trotzdem Einfluss haben. Einfach dadurch, dass sie ihre Meinung sagen, weil sich Menschen an ihnen orientieren. Alle von denen, die sind nicht unumstritten. Bei allen von ihnen gibt es viele Menschen, die sie ablehnen. Und klar, mir geht es jetzt hier nicht um die Position, die sie vertreten. Also mir geht es, also jetzt nicht, sondern mir geht es nur um die Stellung und den Einfluss und um die Ablehnung. Das ist heute so und das war auch früher so. Also wenn man hier an die 80er oder 70er Jahre zurückdenkt, Anti-Atom und die Friedensbewegung, ja, und dann auch die Antagonisten, die Politiker der 70er und 80er Jahre, Menschen heute sagen, oh Mensch, die Politiker heute, Helmut Strauß oder Franz Josef Strauß, Helmut Schmidt, das waren noch so echte Typen. Ja, aber die waren auch, mussten auch sehr stark alle so mit Ablehnung kämpfen. Und so ist es auch mit Johannes. So wie die Menschen heute nicht unumstritten sind, so ist es auch bei Johannes. Und der Johannes, der bleibt bei dem Einzelnen. Der ruft die Soldaten nicht dazu auf, zu desertieren und die Zöllner dazu zu kündigen. Der setzt bei der persönlichen Frömmigkeit an. Und da könnte man jetzt auch wieder sagen, ja Mensch, ey Johannes, es geht ja doch um die großen Fragen, nicht um dieses Klein-Klein. Aber der Johannes, der setzt bei jedem Einzelnen an. Und wir merken an der Predigt, auch an seinen Worten, dass er auch vergeblich gegen Widerstand anpredigt. Das merken wir an seinen scharfen Worten gegen die Frommen. Also wer möchte schon gerne als Otterngezücht oder als Schlangenbrut bezeichnet werden? Und wir erleben hier die Tragik, dass gerade fromme Menschen, die ganz bewusst versuchen, nach dem Willen Gottes zu leben, dass die Johannes ablehnen. Gerade bei den Frommen stößt Johannes auf Widerstand. Und leider ist es oft so, dass fromme Menschen oft gegen jede Veränderung sind, weil sie die Notwendigkeit einer Veränderung nicht einsehen, weil sie doch schon fromm sind. Und was einmal gut war, muss doch immer gut sein. Schließlich hat man ja schon so viele Jahre als frommer Mensch hinter sich. Johannes will diese fromme Selbstsicherheit erschüttern, die sich auf ihre Abstammung von Abraham verlässt. Und wir heute? Kommt es mir in diesem übertragenen Sinn nicht auch leicht über die Lippen? Ich habe ja Abraham zum Vater. Ich bin ja Baptist oder ich habe die richtige Taufe oder ich mache ja immer meine stille Zeit. Johannes macht deutlich, dass da, wo alles beim Alten bleibt, schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt ist. Und das ist eine unbequeme Botschaft, die Gesellschaft damals nicht hören wollte. Aber wenige Jahrzehnte später gab es kein etabliertes Judentum mehr im Gebiet des heutigen Israels. Und die Fehler des 6. vorchristlichen Jahrhunderts, sich mit einem übermächtigen militärischen Gegner anzulegen, die wurden wiederholt. Die Römer zerstörten im jüdischen Krieg um 70 nach Christus das ganze Land und vertrieben die Juden. Und das hat damals sehr viel eben damit zu tun, dass man eben nicht bei sich selbst anfing, sondern eben auf billige Alternativen hereinfiel. Angestachelt von Leuten, die mit einfachen populistischen Parolen die Menschenmassen hinter sich scharten. Eben nur, dass die Römer an allem schuld seien und dass dann alles gut würde, wenn man sich diesen Menschen anschließen würde. Und das ist eine Mahnung für uns als Christen, die wir schon zum Teil seit Jahrzehnten mit Christus unterwegs sind. Mir fiel gerade ein, ich bin jetzt auch schon 45 Jahre lang getauft. Es sind aber gerade die Nichtfrommen, die positiv auf die Botschaft von Johannes reagieren und fragen, was sie tun können. Ja, der dritte Punkt, ein Mensch, der überwindet. Bei der Frage, was können wir tun, musste ich an etwas denken, was mir vor einiger Zeit erzählt worden war. Eine Frau sprach mir gegenüber von einem Gespräch mit ihrem Psychologieprofessor. Sie hat nicht gesagt, um was es konkret ging. Jedenfalls ergab es sich in diesem Gespräch, dass es über die Fragen des Studiums hinaus um eine persönliche Herausforderung der Frau ging. Die Frau stellte ihrem Professor auch die Frage, sagen Sie mir doch, was ich jetzt Ihrer Meinung nach tun soll. Und der Professor antwortete mit Nein. Und an dem empörten Blick der Frau hin hat er noch erklärt, sie würden es ja doch nicht tun. Und die Frau meinte zu mir, ich habe an dem Tag etwas gelernt. Und vielleicht erkennt ihr das ja auch. Ihr kommt mit jemandem ins Gespräch. Jemand erzählt euch von seinen Sorgen und Nöten und von einem Problem, so vor dem er steht. Und ihr sagt dann, ja, warum machst du es nicht so oder so? Ja, das geht nicht, weil. Und wenn du es so oder so machst, ja, das habe ich schon versucht, das hat nicht funktioniert, weil. Und das andere, ja, das geht darum und darum nicht. Und ihr macht dann noch ein paar weitere Vorschläge, die aber immer aus irgendwelchen Gründen nicht funktionieren können. Und ihr merkt ganz unabhängig davon, so was ihr da jetzt vorschlagt und was dem jetzt so entgegnet wird, dass euer Gegenüber nicht wirklich so weit ist, sich zu ändern. Also ich finde, das ist wirklich selten, dass ein Mensch einen Ratschlag annimmt und sagt, Mensch, du, das ist eine gute Idee, warum bin ich da selbst nicht drauf gekommen? Also ich erlebe das selten. Und das ist dann schon irgendwie tragisch, weil ihr kriegt ja mit, wie der Mensch unter der Situation leidet, aber er ist nicht in der Lage, irgendwie eine Veränderung anzunehmen. Und so sind wir Menschen nun mal gestrickt. Wir mögen es nicht gerne, wenn jemand von außen mit guten Ratschlägen kommt. Wir mögen es nicht, wenn wir ein Kreuzworträtsel oder ein Sudoku lösen, dass dann jemand über unsere Schulter schaut und sagt, dort musst du eine 3 eintragen oder Kircheninstrument mit 5 Buchstaben, da musst du Orgel eintragen. Weil wir dann meistens immer in einer ganz anderen Ecke aktiv sind. Das ist im übertragenen Sinn, ist es das Gleiche. Und darum haben Menschen wie Johannes es schwer. Johannes, der wird dann noch einige Zeit später von König Herodes verhaftet und hingerichtet werden. Und die Frage stellt sich, was muss passieren, damit ich in der Lage bin, umzukehren? Was muss passieren, damit ich in der Lage bin, Buße zu tun? Was muss passieren, damit ich merke, dass die Wurzel schon an dem Baum gelegt ist? Und wir brauchen Menschen, die in der Lage sind, Brücken zu bauen, über die wir gehen können. Vielleicht manchmal auch so mit dem Holzhammer, wie der Psychologieprofessor, die uns herausholen, so auf diesen Kreisen um uns selbst. Aus der vergeblichen Beschäftigung mit unserem Problem. Wir brauchen Menschen, die in der Lage sind, unseren Widerstand gegen Veränderung friedlich zu überwinden. Und da sind wir bei denjenigen, auf den Johannes zeigt. Da sind wir bei Jesus. Das ist ja hier ein Bild aus dem Isenheimer Altar. Ihr kennt das sicherlich. Ja, ein Gott, der überwindet. Und das Interessante dabei ist ja, das ist ja so konstruiert. Das hat ja der Matthias Grünewald, also der Johannes lebt ja gar nicht mehr. Ne? Und als Jesus hingerichtet wird. Also zu Lebzeiten tut sich Johannes selbst schwer mit Jesus, weil Johannes sieht die kommende Katastrophe. Johannes sieht das Gericht und er sieht aber nicht, dass Jesus in der Lage ist, dieses Gericht zu tragen. Er sieht nicht, dass Jesus derjenige ist, der dieses Gericht auf sich nimmt, weil Jesus am Kreuz für unser Versagen stirbt. Die Botschaft von Jesus ist, du musst die Suppe nicht auslöffeln, die du dir selbst eingebrockt hast. Du musst nicht da in der Situation drin verharren. Du kannst aufstehen und du kannst umkehren. Sondern, ja, es gibt einen Neuanfang. Und dadurch, dass er uns auch heute mit dem Heiligen Geist nahe ist, sind wir dann vielleicht doch auf einmal in der Lage, auch so ein jemanden wie Johannes mit seinen klaren Worten anzunehmen, weil er uns führt und leitet. Wenn wir auf einmal merken, dass immer wieder der gleiche Bibelvers zu uns spricht, wenn wir merken, dass so die Sachen, was uns andere Menschen sagen, dass das so immer in eine gleiche Richtung geht, vielleicht manchmal auch in vollkommen überraschenden Kontexten. Vielleicht sind wir dann auf einmal auch in der Lage, von jemandem, den wir vielleicht gar nicht so schätzen, dann auf einmal eine Rückmeldung oder eine Kritik entgegenzunehmen, das Gute daraus zu erkennen. Vielleicht auch von Menschen, die es nicht unbedingt gut mit uns meinen. Weil wir irgendwie merken, es ist der Heilige Geist, der uns hier anspricht. Ich wünsche uns, dass dieser Sensibilität, dass wir die Nähe Gottes merken, dass Gott zu uns spricht, dass wir in der Lage sind, die Spuren Gottes in unserem Alltag zu erkennen, dass wir in der Lage sind zu merken, ja, das ist nicht nur einfach irgendeine Stimme, sondern da spricht Gott zu uns. Ich weiß nicht, was das für jeden in seinem Leben heißt. Wir haben hier in dem Text haben wir nur die Anweisung für die Zöllner und für die Sünder. Ich wäre schon dabei überfordert, wenn es darum geht, zu sagen, was die Politiker oder die Manager oder die Investmentbanker tun sollten. Ich kann nur auf mich schauen und kann da schauen, was heute Gott von uns möchte. Und ich wünsche uns diese Offenheit, dass wir einfach fragen, Herr, was willst du, was ich tun soll? Und ich bitte dich darum, dass du derjenige bist, der meine Abneigung gegen Ratschläge von außen überwindet. Dass ich in der Lage bin, dahinter, ja, das zu sehen, was von dir kommt. Dass ich in der Lage bin, so wie die Jahreslosung es sagt, zu prüfen, alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Gott segne uns dazu. Amen.